Ja, es ist eine große Freude. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Bin ich zu hören bei euch? Ja? Hallo? Anscheinend bin ich nicht. Jetzt bin ich zu hören. Na super, alles klar. Gut, gut, gut. Okay, das ist prima. Okay, also erstmal freue ich mich. Danke für die Einladung. Ich bedauere, dass ich nicht persönlich da sein kann, weil ich erst am Montag davon erfahren habe, dass ich hier vielleicht ein paar Worte sagen möge. Von da, also erstmal aus der Ferne, aus dem digitalen Raum. Aber im wirklichen Leben, muss ich sagen, vor ungefähr 40 Jahren, also zwischen 83 und 87, war ich Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Soziales Gesundheit der Grünen. Ist echt schon lange her. Also ich bin tatsächlich ein, nennt man sowas, ein Fossil, na? Also ein Fossil mit Energie. Also insoweit will ich jetzt hier, also freue ich mich trotzdem also auf die Frage, die Lisa gerade angesprochen hatte, die Frage nämlich nach den genauen Werten, da kann ich nichts sagen, aber ich habe ein paar, das muss ich jetzt selber nachschauen, wie es genau ist, weil es in der Tat gerade ein Umbruchphase ist. Aber ich habe ein paar Folien vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man die in diesem langen Raum, den ich auf dem Bild sehen kann, erkennen kann. Ich werde mein Bestes versuchen, ist aber auch nicht so viel, es ist einfach nur, damit es ein bisschen illustrierter wird. Die Frage, zu der ich was sagen sollte, war sozial-ökologische Gerechtigkeit. Jetzt weiß ich auch nicht so genau, was man damit genau verbindet, aber ich will mal sagen, was ich verbinde. Ich will zuerst ein paar ganz kurze grundsätzliche Sachen sagen, damit vielleicht auch ein bisschen die Ergänzung, ich will nicht sagen die Alternative, aber die Ergänzung zu dem sichtbar wird, was in der Bundestagsfraktion und bei den Grünen in den letzten Jahren vor allem verhandelt wird. Also Lisa hat ja einen wichtigen Aspekt angesprochen, aber da ist ein bestimmter Blickwinkel drin, den ich aus, nicht nur weil ich schon lange dabei bin, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen für schwierig halte. Also erstmal ganz grundsätzlich, was ist der Rahmen der Sozialökologie? Und da ist meine generelle These, es gibt zwei Dimensionen sozialer Nachhaltigkeit. Die eine, die stammt aus dem Sozialstaatsentwicklung. Disziplinen waren Soziologie, Sozialpolitik, Sozialreformen. Und es gab eine zweite Welle 100 Jahre später, nämlich im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung und der Umweltpolitik. Und der Kern beider Überlegungen war damals wie jetzt, und beide sind noch am Laufen, sonst gäbe es ja keine BAG, Soziales, Gesundheit und Arbeit, wenn das Wohlfahrtsstaat nicht noch immer ein wichtiges, ganz wichtiges Konfliktfeld wäre. Beide Motivlagen zielen auf Internalisierung und die Internalisierungsgesellschaft. Das heißt, für mich als Schwabe, einfach Kehrwoche, würde man sagen. Also, mach den Dreck weg, den ihr selber erzeugt habt. Und das gilt für alle Systeme. Das ist, kann man sagen, ein bisschen systemisches Denken, ist aber von fundamentaler Bedeutung. Also nicht die Probleme unserer Produktion, unserer ganzen Wirtschaftsweise auf andere Völker, auf andere Länder, auf die Natur delegieren, sondern so weit wie möglich internalisieren. Das ist die Grundgedanke. Ganz kurz, wenn es jemand was interessiert, was ich jetzt gerade erzähle, kann nachlesen. Ich empfehle vor allem mein Büchlein Soziales Klima, ist ein Open Access Buch. Da findet man all das, was ich jetzt anschreibe, umsonst nachlesbar. Ganz kurz deshalb nochmal zum Kontext der Geschichte. Die Grünen hatten ganz am Anfang, als sie gegründet wurden, Wahlplakate geklebt. Manche von euch, von Älteren, werden sich noch daran erinnern. Da hieß es immer ökologisch, sozial, basisdemokratisch, gewaltfrei. Also vier Säulen grüner Identität. Und das hatte was zu tun natürlich mit der damaligen auch Ökologiebewegung, die schon früh, damals an der Rio-Konferenz 92, dieses sogenannte Dreieck der Nachhaltigkeit postulierte. Lassen wir mal dahingestellt, wo es genau postuliert worden ist, aber das hat sich so jemals im europäischen und teilweise auch im weltweiten Raum so durchgesetzt. Also soll alle drei Dimensionen sollen irgendwie integriert sein. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, gab es eine Verschiebung, hier ist aus einem Papier für das Europäische Parlament, das ist jetzt ein bisschen grob geschnitzt, aber ganz interessant, nämlich, dass die umweltpolitische Dimension dieses Dreiecks natürlich am Anfang im Zentrum stand und die soziale ganz hinten. Und dass sich über den Lauf der letzten 30 Jahre eine Verschiebung ergeben hat, nämlich dass die soziale Dimension der Nachhaltigkeit eine ist, die sozusagen in vielen Diskursen, wenn auch nicht gerade in deutschen Diskursen, aber in vielen Diskursen als gleichgewichtig neben den beiden anderen Problemdimensionen, also der rein ökologisch umweltbezogenen und der ökonomischen Dimension gilt. Und das habt ihr sicherlich gesehen, das Bild kennt ihr. Die 17 Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 sollen sie verwirklicht sein, das wird sich nicht gerade als leicht erweisen, dank Corona und Putin. Aber nur zur Erinnerung, damit man sieht, worüber wir reden, von diesen 17 Zielen sind immer 10 bis 11, je nachdem wie man rechnet, soziale SDGs, soziale Ziele. Das allererste Ziel, keine Armut. Und wenn man das genauer anschaut, ich will es nur erinnern, das müsste man viel dazu erzählen, Welche Relevanz haben die überhaupt? Wie läuft das Monitoring? Ist es, wie weit sind sie in alle Nachhaltigkeitsstrategien der Gegenwart eingewoben? Und das sind sie nämlich. Als die Ampelkoalition vor 4 Jahren, viereinhalb Jahren angetreten war, hatten wir, habe ich damals mit dem DIW zusammen ein Projekt gemacht. Und da ging es um die Klima- und Umwelt- und Sozialpolitik in der neuen Legislaturperiode, Probleme und Aufgaben. Wir haben dann einen Workshop organisiert, vor jetzt schon 3 Jahre her, und haben dann aber auch, mittlerweile gibt es auch einen Bericht dazu, eine Dokumentation, das kann man alles online sehen. Und warum ich das erwähne, ist nicht einfach aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir gemerkt haben, dass in diesem tollen Workshop haben wir Stakeholder aus der Umwelt- und Sozialpolitik aus beiden Richtungen zusammengebracht, und wir haben festgestellt, es gibt kaum Leute in den Institutionen, in den Ministerien, auch in den Verbänden, die sich mit einer Brücke zwischen beiden Feldern beschäftigen. Es sind einfach zwei völlig voneinander getrennte Handlungsräume, die ganz bescheidene, schmale Schnittpunkte haben. Und einer der schmalen Schnittpunkte ist der, den Lisa Badum gerade angesprochen hat, nämlich die Frage der Verteilungsfrage. Auf die möchte ich noch kurz eingehen. Deshalb ist wichtig, nochmal sich bewusst zu machen, welche Optionen haben wir überhaupt in diesem ganzen Feld der, sag ich mal, sozialen Klimapolitik. Manche verwenden ja auch den Begriff ökosoziale Politik oder soziale Klimapolitik. Und da gibt es im Grundsatz 4 Optionen, ich orientiere mich da an diesen Wohlfahrtsregime-Theorie von Espen Anderson und anderen. Und da gibt es im Grunde, ich habe das mal erweitert, aber lass mal, der Grundgedanke ist, es gibt eine liberale Option, es gibt eine sozialdemokratisch-sozialistische, es gibt eine konservative und es gibt eine garantistische. Garantistische ist die menschenrechtliche Option. Diese 4 Optionen haben natürlich Mischformen. Die AfD zum Beispiel ist in der Regel konservativ oder rechtskonservativ bis faschistisch. Liberale Positionen gibt es auch in Mischformen, gibt Sozialliberale, wie jetzt in Holland gewonnen haben, es gibt sozialdemokratisch, es gibt verschiedene Mischformen. Aber der Grundgedanke, jetzt zum Grundgedanken, der für Diskussion hier relevant ist, nämlich die liberale Konzeption gegenüber Nachhaltigkeit und sozialer Nachhaltigkeit ist skeptisch, weil man grundsätzlich Staatsintervention skeptisch sieht. Die sozialdemokratisch-sozialistische Position ist eng geführt, ich werde es gleich noch vertiefen, nämlich auf Umverteilungsfragen. Das ist der Fokus, mit dem Sozialdemokraten und Sozialisten an soziale Nachhaltigkeit rangehen. Die Konservativen sagen, ja, wir müssen es schon machen, aber wir müssen es immer ganz intern umverteilen. Wir müssen das innerhalb unserer Gemeinschaft, auf keinen Fall global. Das macht ihnen dann immer Probleme, wenn sie trotzdem europäisch oder international auftreten sollen. Das passt zu ihrer Ideologie nicht, weil die immer so gemeinschaftsbezogen sind. Und die Garantisten, die Grünen, wenn man so will, die wollen natürlich ein weites Konzept von sozialer Nachhaltigkeit. Jedenfalls weltweit in Deutschland ist man da nicht so sicher, was die Grünen wollen. Ideen dafür, ganz praktische Ideen. Für die Liberalen ist mit dem Klimageld und Energiegeld eigentlich überhaupt gar kein Problem. Das kann funktionieren. Da geht es um eine monetäre Umverteilung, die in der Regel bescheiden ist. In der Schweiz sind das knapp 150 Euro zurzeit im Jahr, wird dort über die Bürgerversicherung umverteilt. In England gibt es das auch. Das ist ein liberales Modell. Die sozialistische Variante wäre ein Grundeinkommen, eine Grundsicherung, aber eine einigermaßen Grundeinkommenssicherung. Die Konservativen sind eher für Sozialdienste. Und die Garantisten wären für einen regelbasierten Kosmopolitismus, wo man sagt, wir möchten Migration als etwas Positives verstehen. Nur als Beispiele. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, hier, also wenn es jetzt für unsere Diskussion hier ist, glaube ich, da war ein interessanter Punkt, dass wir uns nochmal bewusst machen müssen, dass jeder dieser 4 Optionen unterschiedliche Gerechtigkeitskonzepte hat. Und die Liberalen vertreten immer in der Position der Leistungsgerechtigkeit auf. Eine Variante davon ist Generationengerechtigkeit. Da sind die Konservativen oft auch mit dabei. Die traditionelle linke Position, plädiert immer für eine vertikale Verteilungsgerechtigkeit, also oben unten muss ausgeglichen sein. Die Konservativen plädieren immer für Bedarfsgerechtigkeit, man muss sich am Bedarf orientieren, nur die wirklich Bedürftigen sollen was bekommen. Und die eher grüne, garantistische ist für Teilhabegerechtigkeit, also wenn man so will, Beethovens 9. seit umschlungen Millionen. Sozusagen, das sind die 4 Grundpositionen. Wenn man das sich bewusst macht, so jetzt höre ich mal Persi auf, wenn man sich diese 4 Grundpositionen bewusst macht, dann ist das große Dilemma der Grünen meiner Meinung nach, dass sie eigentlich alle 4 Positionen bedienen müssen, weil die Grünen alle 4 Seiten in sich haben. Im Zentrum natürlich die garantistische Position vertreten, das ist der Kerngedanke der Grünen, aber die anderen vertreten sie auch mit. Sie haben eine liberale Seite, deswegen auch diese ganzen monetären Dinge, diese ökosoziale Marktwirtschaft, solche Ideen bis Green Growth. Sie haben auch eine linke Achse in sich, das sieht man immer an den ganzen verteilungspolitischen Diskursen. Oben und unten muss umverteilt werden, selbstverständlich muss das geschehen. Sie haben auch eine konservative Seite, die sich eben auf auf Bestandserhalt, auf Gemeinschaftssicherung bezieht. So, das sind die vier großen Dimensionen. Was es jetzt konkret bedeutet, müssen wir jetzt können wir im Gespräch nochmal rausfinden. Ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, aus meiner langen Erfahrung jetzt in der Politikberatung, aus meiner Erfahrung bei den Grünen, ist es so, dass die Grünen immer wieder die Neigung haben, in so eine sozialdemokratisch-sozialistische Position abzudriften. Das war immer schon so. Es gab auch Phasen, wo man in die liberale, ökolibertäre Richtung abgedriftet ist. Aber es gab immer auch die Neigung, sozusagen sich in so eine Dimension des linken Ökologismus zu flüchten. Und ich kann nur dafür plädieren, so einen ganzheitlichen Blick aufzuwerfen, einzunehmen und diesen ganzheitlichen Blick auch gerade in der Sozialpolitik immer wieder zu markieren. Und das heißt, immer wieder darauf aufmerksamer zu machen, dass universalistische Ansätze, ob es jetzt im Klimageld sind, da teile ich Lisas Meinung, ich bin der Meinung, Klimageld sollte Cash in the Tash, also sagt der Kölner, also für alle gleich sein und dann im Steuersystem mit berücksichtigt werden, also dann intern de facto über Steuersystem abgeschmolzen werden. Ich bin der Meinung, ich bin auch ein Befürworter eines Grundeinkommens, was gut gemacht ist. Wir haben diese Woche gerade ein großes Gutachten vorgestellt, Wolfgang Strengmann-Kuhn und ich und Stefan Bach. Da bin ich dabei. Also man muss das dann einzeln durchgehen, aber ich plädiere dafür, dass die Grünen, das wäre mein Votum an euch, sag ich mal, aus vielen, vielen Jahren Abstand, als ich da bei euch saß, hier diesen ganzheitlichen Blick einzunehmen. Das wäre schon alles, was ich zu sagen habe. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Sehr charmant. Ja, danke. Also es ist natürlich sehr große Frage. Also, erstmal muss ich mich entschuldigen. Mir wurde gesagt, ich soll 10 Minuten reden. Und man möchte gerne da in 10 Minuten möglichst viel reinpacken, was natürlich der Sprechgeschwindigkeit nicht zuträglich ist. Das muss man schon sehen. Also Asche auf mein Haupt für alles, was zu schnell war. Wofür ich mich natürlich nicht entschuldigen möchte, dafür entschuldige ich mich natürlich, für das ist wirklich nicht meine Stärke. Aber wofür ich mich nicht entschuldige, ist die Komplexitätszumutung, die ich auch natürlich mit einer solchen kurzen Beitrag stelle. Einer der Kollegen, Jasper heißt er, glaube ich, hat gesagt, naja, das ist alles sehr schwer verständlich, damit kann man ja nicht viel anfangen. Das bedauere ich, wenn es so übrig bleibt, weil ich möchte natürlich dennoch trotz der Kürze und der, naja, da steckt natürlich viel Theorien dahinter, ohne dass ich überhaupt auf die Theorien eingehe, ist die Generalbotschaft meiner Überlegungen eigentlich eine ziemlich triviale. Ich sage, es gibt die klassischen 3 Optionen links, rechts, Mitte, die sind im politischen Diskurs zentral, auch wenn es zwischendurch in der Politikwissenschaft Diskussionen gab, dass es hinfällig sei. Wir sehen, das ist längst revidiert. Es gibt die Links-Rechts-Mittelachse natürlich mit Mischformen. Und die Kernfrage war immer, wo stehen die Grünen eigentlich? Und dieses grüne Reden von Petra Kelly damals, sie hat es pfiffig formuliert, wir sind nicht links, nicht rechts, sondern vorn, war natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Aber es war die halbe Wahrheit, die war es trotzdem. Weil der Hintergedanke ist nämlich der, dass, und das ist meine Wohlfahrtsregime-Überlegung mit dem Garantismus, da steckt ja nochmal eine Menge Theorie, möchte ich jetzt euch gar nicht belasten. Aber das ist nochmal ein viertes eigenständiges Paradigma, was ausgeht von Menschen- und Bürgerrechten. Und indem es von Menschen- und Bürgerrechten ausgeht, geradezu systematisch die Naturlage mit einbezieht, weil die eben uns allen gemeinsam ist. Das Problem ist, dass wenn wir auf die Natur blicken und unser Naturverhältnis anschauen, dann können wir das nicht einfach immer subsumieren unter die klassischen Paradigmen Markt, wie die Liberalen, staatliche Steuerung, wie die Sozialisten und Gemeinschaft, wie die Konservativen. Wir müssen da sozusagen noch andere Paradigmen heranziehen. Und das menschenrechtliche Paradigma ist meiner Meinung nach das Passende dafür. Das ist der Grundgedanke, der philosophische Grundgedanke, wenn man sehr vereinfacht, ich kann es aber gerne komplizierter erzählen, das ist der Grundgedanke. Und der ist für die Grünen meiner Meinung nach extrem relevant, weil er nämlich deutlich macht, dass die Grünen sind eben nicht wie die, in der Schweiz gibt es Grünliberale und Grüne. Die Grünliberale haben den starken liberalen Schwang. Die Grüne, zu den Grünen gehört, auch wenn man historisch das anschaut, wenn man es weltweit anschaut, die sind jetzt nicht einfach, und das war eine der Fragen, natürlich sind diese 4 Dimensionen nicht alle gleich stark. Das ist vollkommen richtig. Die hängen auch ein bisschen vom Thema ab. Das kann man auch sagen. Zum Beispiel in Bezug auf Menschen- und Bürgerrechte bin ich natürlich sehr starker Liberaler. Das muss ich sagen. In Bezug auf Gleichstellung von Minderheiten, da sind die Liberalen leider oft schwach auf der Brust. Ja? Also und so weiter und so weiter. Man muss die einzelnen Themen durchgehen. Das hängt ein bisschen auch vom Thema ab. Ich bin zum Beispiel ein Befürworter eines Sozialdienstes. Die Grünen natürlich mehrheitlich nicht, das weiß ich schon. Ich war schon immer ein Befürworter eines Sozialdienstes. Und zwar für Männer und Frauen. Und zwar über einen längeren Lebenszyklus verteilt. Das ist natürlich eine konservative Position. Ich bin froh, dass die CDU jetzt dafür ist. Ob sie es jemals durchsetzen wird, wird man sehen. Also das hängt ein bisschen vom Thema auch ab. So, das ist mein grundsätzlicher Blickwinkel. Das ist kann man sagen, theoretisch, ja, es ist theoretisch, aber da halte ich es mit dem berühmten Herrn Gramsci, einem Kommunisten des Italien vor 100 Jahren, der immer gesagt hat, wir müssen in die Köpfe hineinkommen. Das heißt, wir müssen die Leute auch an ihrem Denken erreichen. Und es ist kein Zufall, dass Trump und seine Heritage Foundation das Projekt 2025 formuliert haben. Es geht auch um Ideologie und da müssen die Grünen auch was liefern. Du musst auch wissen, was du tust. Du kannst nicht nur mal bei Instrumenten hängen bleiben. Du musst auch eine Richtung haben. Das ist der Hintergrund meiner ganzen Überlegungen. Aber ich gebe trotzdem dem Kollegen Mark und anderen recht, die sagen, naja, man muss auch verständlich sein. Und das ist eine große Kunst. Da bin ich natürlich ein bisschen in der Sonderrolle. Ich bin kein Politiker, ich bin einfacher Wissenschaftler. Da gebe ich mir Mühe, das gut zu machen. Aber wir Wissenschaftler, ich mache auch einen Podcast. Jetzt diese Woche ist einer erschienen mit Wolfgang Streimann-Kuhn. Kann ich nur empfehlen. Schaltet ihn euch ein, da geht es um Grundsicherung und Grundeinkommen. 1 Stunde, 10 Minuten haben wir geplaudert. Ich finde recht verständlich. Aber ich bin nicht das große Talent für einfache, populäre Sachen. Das müssen andere machen. Aber ich freue mich, wenn es manche schaffen. Da muss ich sagen, du musst natürlich auch symbolische Politik betreiben. Du musst auch mal in eine Talkshow gehen. Du musst auch mal vielleicht in eine Spieleshow gehen, wie das der holländische Kandidat von D66 gemacht hat. Du musst dich auch aussetzen. Also soweit gebe ich euch vollkommen recht. Aber, es kommt ein kleines Aber ein. Nämlich die Frage, wie man das einfach, also die Kollegin hat vorgesagt, das Klimasozialrat, Sozialklimarat heißt da, glaube ich, da bin ich eingeladen, da werde ich auch am 4.12. sein in Berlin. Aber da ist man natürlich alles sehr sozialdemokratisch, muss man sehen. Das ist komplett von einer amerikanischen Stiftung finanziert. Das sind alles Demokraten, Democrats aus den USA und das ist eine sozialdemokratische Veranstaltung. Der Chef ist ein früherer, war mal bei den Grünen, ist dann bei den SPD gelandet. Das ist sozial. Ich bin ja nicht dagegen. Ich freue mich ja auch, wenn die Sozialdemokraten grün denken wollen. Das finde ich gut. Aber die Neigung dieser sozialdemokratischen Grünheit ist immer, alles auf Verteilungsfragen zu reduzieren. Und das ist ein Fehler. Ich meine, ich sage mal, natürlich muss das passieren. Und ich finde, man muss deutlich machen, wir sind interessiert daran, dass es möglichst gerecht zugeht. Und gerecht heißt eben auch einigermaßen gleich. Das müssen wir, auch die Grünen müssen das mal gehen. Aber vielleicht eine Anmerkung, inzwischen hat eine von euch gesagt, wir müssen uns um die Leute sorgen. Naja, als Politiker so ein bisschen, Politikerin musste ein bisschen so Sorgepeter sein, Sorgepetra. Aber man muss aufpassen. Also die Botschaft der Grünen war eigentlich nicht, wir tun alles für euch, sondern wir tun das, was ihr auch tut, in die Parlamente reinbringen. Das ist ein anderer Blickwinkel. Natürlich muss man ab und zu auch Leuten helfen. Ich war auch mal für einen Petitionsausschuss zuständig. Es gibt Leute, die haben es einfach schwer, denen muss man unter die Achsel greifen. Aber die Botschaft für grüne Politik muss eigentlich sein, selbst was tun. Es waren so viele Fragen gewesen, gab es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ah ja, das Thema mit der positiven Migration war die allererste Frage. Mein Schaubild, mein letztes Jahr. Das ist natürlich, ich weiß, was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ich bin der Meinung, als Grüner, ich bin 1979 bei den Grünen eingetreten, da waren die meisten von euch noch gar nicht auf der Welt. Also 1979, und ich bin der Meinung bei den Grünen, also ich meine, viele von euch nicht, Entschuldigung, aber ich bin deshalb Grüner, weil ich Kosmopolit bin. Ich bin der Meinung, jeder muss überall auf der Welt hinreisen können, erstens. Das war übrigens früher nicht garantiert. Diese scheiß DDR hat die Leute erschossen, wenn sie raus wollten. Darf man nicht ganz vergessen. Es gibt heute noch Länder auf der Welt, die Ähnliches machen. Geht nach Nordkorea, da ist ein großes Gefängnis. Und das heißt, die Mobilität, die Freiheit muss jedem... Nur, ob man sich dauerhaft irgendwo ansiedeln kann, das ist natürlich eine sehr viel kompliziertere Frage. Ob man dauerhaft an den sozialstaatlichen Sicherungsmechanismen eines anderen Landes profitieren kann, das ist komplizierter. Da halte ich es mit Immanuel Kant, da halte ich es mit Omri Böhm und vielen anderen. Da muss man genau hinschauen. Ich bin für Freiheit, aber ich bin für regelbasierte Freiheit. Das ist damit gemeint. Also Menschenrechte heißt nicht Beliebigkeit, aber heißt Menschenrechte. Ich weiß nicht, ob es verständlich war, was ich jetzt hier aus dem digitalen Raum so vor mich hinkleppere. Ja, okay.
Vielen Dank, Michael. Ich glaube, es sind alles beantwortet.
Ja. So, ja. Hallo, ja. Also ich wollte, ganz herzlichen Dank für die muntere Diskussion. Ich wollte euch gerade noch was schicken, was ich jetzt aber technisch nicht geschafft habe, nämlich geht mal auf die Seite DIFIS Impuls, Bach, Opjelka, Strengmann, Kuhn, da findet ihr diese Woche unseren DIFIS-Impuls über die Integration von Steuer- und Sozialtransfersystemen. Das ist unser unter universalistischen Gesichtspunkten. Das kann ich euch nur empfehlen, mal anzuschauen. Die Studie wird in 2 Wochen erscheinen. Da haben wir uns echt Mühe gegeben. Es ist ziemlich gut, finde ich. Und das sage ich jetzt nicht aus Selbstlos, sondern aus Sachlob. Und naja, ich meine, dahinter steckt eben die Idee. Und deshalb wollte ich was zu dieser grundsätzlichen Idee und zu praktischen Sachen sagen. Ich finde mehreres. Also erstmal vielleicht zur Theorie nochmal. Marc, du hast uns die Taxonomie der Triggerpunkte von Steffen Mau präsentiert. Ich schätze Steffen Mau außerordentlich. Die Logik der Taxonomie ist aber eine andere als meine Logik. Bei mir geht es um grundsätzliche politische Grundorientierung, während es jetzt hier dabei eher so um eine Policy-Perspektive, also um die Frage gesellschaftlicher Konfliktbewältigung geht. Es gibt ein paar Überschneidungen, aber das würde jetzt zu weit führen, das zu diskutieren. Grundsätzlich, ich neige dazu, das Konkrete und das Allgemeine immer in so eine Brücke zu schlagen. Also das heißt, immer zu wissen, was mache ich eigentlich, wenn ich was Konkretes mache? Warum mache ich das? Das ist ein bisschen meine Mentalität. Ich bin halt katholischer Anthroposoph und versuche vernünftig zu sein. Aber die meisten Menschen haben das Bedürfnis gar nicht. Also ich weiß schon, auch mit meinen Studierenden und so weiter, das, was mir wichtig war, war den meisten Leuten völlig unwichtig. Die liebten lieber von der Hand in den Mund und dafür war es lecker. Also sag ich mal so. Aber jetzt euch als Grüne jetzt in der BAG, da würde ich schon raten, schon auch ein bisschen auf Konsistenz zu achten und ein bisschen zu wissen, was man tut. Dass es am Endeffekt natürlich intuitiv plausibel sein muss, da gebe ich natürlich auch recht. Es muss, sag mal, wie heißt es schön, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht nur dem Angler. Das heißt, du musst auch das Publikum natürlich erreichen und dazu muss man sich was einfallen lassen. Und das ist in der heutigen Zeit einer komplett komplexen, medial gebrochenen Öffentlichkeit sehr, sehr anspruchsvoll. Das muss man sich bewusst machen. Aber es gibt immer auch ein paar symbolische Triggerpunkte. Ich muss aber nur aufmerksam machen, ich bin einmal für 2 Monate bei den Grünen ausgetreten, 2004, als die Grünen, für 2 Monate, weil die Grünen für Hartz IV gestimmt haben. Ich war stinksauer damals. Und die ganzen, immer noch einige in prominenter Rolle, die damals dafür waren. Und das war eine symbolische, massive Verletzung grüner DNA, weil es hier nicht, weil es in der Sache kann man sich über vieles einigen. Am Ende waren die Kosten nach Hartz IV sogar 50% höher als vorher. Es war gar keine Sozialabbaumaßnahme, aber es war eine symbolische Drangsalierungsmaßnahme der Armen. Es war eine Anti-Armen-Maßnahme. So, und deshalb meine ich, sind symbolische Fragen schon wichtig. Du musst schon wissen, also wobei wir kennen es auch aus der Marketing-Sache, einmal was Falsches produziert, da musst du 10-mal was Gutes produzieren, damit die Leute dir wieder glauben. Ja, und so weiter. Also das ist schon nicht so einfach. Wir wissen die Probleme schon klar, ich bin ja auch nicht ganz aus der Welt. Aber, also diese Sache, bereit, obwohl ihr es nicht seid, das wäre auch kein schöner Spruch. Ja, kann ich auch nicht machen. Also das heißt, ich sehe das Problem schon, so einfach ist das nicht. Aber ich will trotzdem darauf aufmerksam machen. Also ich finde, das war meine erste Folie, die ich, die Folien habe ich euch ja geschickt. Ich schicke sie euch dann mal als PDF, dann kann man es leichter verwenden. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ich glaube, die Parallele zwischen Wohlfahrtsstaat und Ökostaat und dann die potenzielle Fusion von beiden ist wirklich frappierend. Es ist auch im Wohlfahrtsstaat, gibt es 1000 Sachen, die kein Mensch versteht und die das allgemeine Publikum überhaupt nicht versteht. Der Wohlfahrtsstaat ist eine gigantische Umverteilungsmaschinerie heutzutage. Und mit vielen, auch ungerechten Momenten, muss man sagen. Auch viele ungerechten Momenten dabei, aber auch sehr vielen gerechten. Und vieles, das ist euch ja vielleicht teilweise auch geläufig. Und warum soll das bei dieser Internalisierungsaufgabe Klimaschutz anders sein? Das ist eben auch kompliziert. Und das soll man nicht so tun, als ob man immer alles ganz einfach lösen kann. Aber ein paar einfache Lösungen machen Sinn. Und deshalb nochmal mein Gedanke zum Thema Klimageld und deiner Skepsis, der Skepsis, die von einigen hier vorgetragen worden ist. Linke Tasche, rechte Tasche. Ja, so ist es im Leben. Das macht eben den Wohlfahrtsstaat aus. Wir zahlen die Mehrwertsteuer, selbst wenn wir Hartz IV oder Bürgergeldempfängerinnen sind. Das geht nicht anders. Weil wir können nicht einfach, sonst müsste man eine radikale Flat-Tax-Maßnahme machen, wo alles mit einer einzigen Steuer abgegolten wird. Das ist aber ganz misslich. Das würde den Armen ganz schwer in den Hintern treten. Das heißt, du hast leider, und jetzt ist die Kernfrage, hat das politische System das Vertrauen der Bevölkerung, dass es einigermaßen fair zugeht? Das ist die entscheidende Frage. Und diese grundsätzliche Fairness-Frage, der müssen sich die Grünen stellen. Und da haben sie auch mehr Freiheit als die Lobby-vernarrten, etablierten Organisationen. Die muss man ja mal sehen. Da ist mehr Freiheit da und die Freiheit muss man nutzen. Und so ein Beispiel jetzt mit der KDU, das sind schöne Ideen, finde ich eine gute Idee. Auf kommunaler Ebene hast du ja nicht so viele Möglichkeiten, da was zu machen, aber das sind nur gute Sachen. Und zugleich müssen wir uns auch bewusst machen, dass die Umstrukturierung des Wohnungsbestandes, ich selber stehe jetzt gerade hier in unserem Haus vor einer Entscheidung, soll man eine Wärmepumpe machen oder nicht? Echt schweinekompliziert, muss ich sagen. Du musst die Leute ja mitnehmen, dann musst du Miteigentümer mitnehmen, andere mitnehmen. Das ist ja nicht so einfach, weil die Kosten schweinegroß, unheimlich groß sind. Also wie macht man das richtig? Und als Mieter bist du noch in einer blöderen Position, da hast du ja fast gar keine Möglichkeiten, das zu entscheiden. Also ich will auch, worauf ich raus will, du musst diese Steuerungsfrage der Klimapolitik, da musst du damit rechnen, dass du immer was daneben läuft, aber du musst die Grundrichtung bestimmen. Die Grundrichtung bestimmen. Und das, und da muss man auch schon drüber diskutieren. Und deshalb ist so eine große, ist es, also deshalb wollte ich ja nochmal sagen, man muss kleine Maßnahmen machen, die man auf kommunaler Ebene auch machen kann. Da gibt es manchmal kleine Lösungen. Aber man muss auch bei den großen Lösungen auf Konsistenz achten. Und da ist die Sache linke Tasche, rechte Tasche, das Argument von dir, Marc, das teile ich überhaupt nicht, sondern das ist eben, das muss dann nur richtig gemacht werden. Man muss es richtig machen und es muss passen. Und letzter Satz zum Thema Klimageld. Ich bin ein großer Befürworter des Klimageldes, aber natürlich auf dem Mininiveau von 100, 200 Euro im Jahr ist es natürlich Pipi. Das bringt nicht viel, kostet nicht viel, bringt nicht viel. Wenn man es wirklich machen wollte, dann, das ist aber nicht so einfach. Wenn man das zum Beispiel integrieren würde in so eine Grundsicherung, so eine Grundeinkommenslösung, nur mal gedacht, angenommen, das wäre erfolgreich, dann würde es ja schrumpfen, das Klimageld. Das ist also auch nicht so einfach. Also das heißt, wir haben überall Schwierigkeiten, weil wenn der angenommene Klimageld ist erfolgreich, Leute kriegen was und dann hast du erfolgreiche Klimaschutzmaßnahmen, dann sinkt der CO2-Belastung und dann sinkt auch das Klimageld. Puh, dann schlägt es wieder gegen die Grünen zurück. Also da muss man schon aufpassen, worauf ich raus will. Also ich will damit nicht sagen, dass es keine Lösungen gibt, aber machen wir uns nichts vor. Die einfache, sage ich mal, eierlegende Wollmilchsau ist noch nicht erfunden worden. Das wäre meine Schlussüberlegung. Ich danke euch aber sehr für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne für alle möglichen weiteren Gedanken. Auch Frau hat auch eine E-Mail-Adresse, natürlich kann man im Netz leicht finden. Und freue mich natürlich über Kommentare, Anregungen, weil man lernt nie aus. Danke.